Zur Lebenshilfe bei Radio Horeb begrüßt Sie Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Manchmal schreibt das Radio seine eigenen Geschichten. Und heute hören Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine solche Geschichte, die auch mit Radio Horeb verbunden ist. Die Frau, die in dieser Sendung unser Gast ist, sitzt sozusagen sonst auf der anderen Seite des Radiogerätes, also auf ihrer Seite. Wir haben sie beim Hörertreffen von Radio Horeb in diesem Juni in Balderschwang kennengelernt und sie hat uns da kurz von ihrem Leben erzählt. Es ist eine Geschichte von Abtreibung und Heilung, die uns so berührt hat, dass wir sie gerne mit Ihnen teilen wollen. Und so begrüße ich, zugeschaltet vom Bodensee, Christiane Altmann. Herzlich willkommen, Frau Altmann.
Grüß Gott, Frau Fröhlich.
Frau Altmann, meine Schattenkinder, so haben Sie Ihre Geschichte genannt. Sie führt uns, das werden wir gleich hören, durch viele dunkle Zeiten, auch durch viel Leid, auch durch Schuld, aber sie führt ins Licht. Und dabei fällt mir auf, dass es Schatten und damit auch Schattenkinder auch nur geben kann, wo auch Licht ist, um dann den Schatten zu erkennen. Das ist auch Ihre Geschichte ist eine Geschichte, die viel auch mit Erkennen, mit Verstehen, Begreifen in diesem Licht zu tun hat. Es sind sehr viele persönliche Erlebnisse und sicher nicht das, was man jedem auf der Straße erzählen würde. Sie sind aber bereit gewesen, im Radio davon zu sprechen. Warum ist Ihnen das ein Anliegen?
Es ist mir ein großes Anliegen, den Frauen, die vielleicht überlegen, ob sie abtreiben, einfach Mut zu machen, das Kind doch zu behalten und einfach zu erzählen, was es mit einem macht, wenn man abgetrieben hat. Ich möchte einfach Zeugnis geben, wie es wirklich in einem vorgeht.
Wir haben uns, ich habe es eben erwähnt, kurz in Balderschwang beim Hörertreffen, 20 Jahre Radio Horeb, kurz getroffen. Wie sind Sie eigentlich zu Radio Horeb gekommen?
Ich bin durch eine gute Freundin zu Radio Horeb gekommen, die in München wohnt und die zu mir gesagt hat, du, Radio Horeb, wäre was für dich, weil ich habe ihr immer erzählt, dass ich so Angstzustände habe und keiner versteht mich wirklich. Da hat sie mir gesagt, hör mal Radio Horeb, was ich dann auch gemacht habe.
Genau, das war der Beginn auch noch eines Weges, der den Weg fortgesetzt hat, den Sie schon angefangen hatten. Es gab bei Radio Horeb vor einiger Zeit eine Sendereihe zum PAS, das ist die Abkürzung für Post-Abortion-Syndrom. Da geht es um seelische und oft auch psychosomatische, auch körperliche Störungen nach Abtreibung bei der Frau, vor allem die abgetrieben hat. Es kann aber auch die Ärzte betreffen, die damit zu tun haben oder anderes Personal. Diese Sendungen sind für Sie in besonderer Weise wichtig geworden. Unsere Referentin damals, Frau Dr. Prokop-Hippen, wollte mit dieser Reihe darauf aufmerksam machen, wie viele Frauen noch Jahrzehnte nach einer Abtreibung unter den Folgen des Eingriffs leiden. Was haben denn diese Sendungen bei Ihnen ausgelöst?
Die Sendungen haben bei mir einfach nur ausgelöst, genau das stimmt. Das ist genau das, was ich immer dachte, aber es nie, das war im Schatten sozusagen verborgen. Und der wirkliche Einstieg aber war kurz vorher, ich hatte das Radio, also ich habe den Sender gesucht, habe das Radio angemacht und da kam ich genau da rein, als der Pfarrer Peter Mayer über diese Todesangst sprach. Und mein Thema war immer Todesangst. Ich wusste aber nicht, wieso, warum das so stark war. Und über das war die erste Sendung, die ich hörte, konnte auch anrufen und über das hat es sich dann ergeben, dass danach diese Sendungen von Frau Dr. Prokop-Hippen kamen. Und für mich ist es wie Vorsehung, diese Todesangst überwinden und dann zu sprechen, was diese Frau Doktor dann schon so belegt hatte. Und das hat somit meine Geschichte aufgerollt. Denn ich habe viel Therapie gemacht, aber ich hatte immer den Wunsch, ganz geheilt zu werden. Und diese Ganzheilung, also ich sag's mal so, es ist für mich ein Akt, für mich ist es ein Barmherzigkeitsgeschenk, das Radio Horeb, ganz persönlich geworden, weil diese Ganzheilung dann in Gang gebracht wurde.
Vielleicht hören wir erstmal mal in Ihre Geschichte hinein, denn ich denke, selbst wenn es von außen so aussehen mag in vielen Fällen, kaum eine Frau treibt ein Kind so ganz leichtfertig ab. Wir wollen jetzt erstmal verstehen, wie es bei Ihnen dazu kam. Sie waren ja noch sehr, sehr jung. Vielleicht erzählen Sie erst mal so die persönliche Vorgeschichte des Ganzen.
Ja, kurz, ich versuch's. Ich bin älteste Tochter aus einer Arztfamilie, 1952 geboren. Ich bin in eine Familie geboren, wo Gott Verlassenheit war. Ich bin in eine schwer kriegstraumatisierte Familie hineingeboren. Der Vater war in russischer Gefangenschaft, Ostpreußen, Vertriebener, also sehr viel Verlust. Und die Mutter auch sehr geschädigt, aber keiner hat darüber gesprochen, sondern die Familie sollte so hochgejubelt sein, aber diese wirklichen Themen wurden nicht besprochen. Ich selber sage immer fehlgeleitete Liebe. Bei uns war Sexualität also ein Thema, und zwar nicht drüber sprechen. Die Schwester meiner Mutter, meine Tante, die hatte Affären. Das war also schon immer so ein Thema. Sexualität stand zwar im Raum atmosphärisch, war aber unausgesprochen. Ich selber war eigentlich ein sehr waches Kind, habe viel gefragt. Und bei uns war auch Gewalt in der Erziehung, Schläge mit dem Rohrstock, ich als Älteste, als Vorbild für die anderen. Und es hing auch immer irgendwie mit Sexualität zusammen. Ich hatte dann sehr früh Sexualität, hatte einen Freund. Bin ja in die Zeit geboren, dann der 60er Jahre. Das war also sehr zerrissen. Da wurde alles erlaubt. Aber da hatte ich dieses geheime frühe Sexualleben und wurde auch schwanger früh. Also das heißt früh mit 16,5. Das war so tabu und ich hatte so Todesfurcht eigentlich vor meinen Eltern. Und mein damaliger Freund war auch, also wenn wir ein Kind kriegen würden, es wäre die Katastrophe, diese ganzen Botschaften finanziell und so weiter und so weiter. Es war ein ungeheurer Druck.
Also Sie waren sehr jung und Sie waren beide überfordert und Sie hatten keine Hilfe. Und hatten keine Hilfe von den Familien zu erwarten.
Was ich so schlimm finde für mich ist, dass wir überhaupt nicht auf die Idee kamen, Hilfe zu holen. Dieses Alleingelassensein, dieses vollkommen ohne Hilfe und das Kind muss weg, muss ungeschehen gemacht werden. Obwohl ich selber das Kind ja wollte, aber das war sowas von tabu, das kann ich gar nicht ausdrücken, wie tabu das war.
Sie sagen, Sie wollten das Kind. Wie hat sich das ausgedrückt, dass Sie das gerne wollten?
Ich hatte so eine innere Freude. Ich war ganz stolz, dass ich schwanger war. Also es war gemischt, ne? Ich hatte fürchterlich Angst, aber in mir drin war was. Ich habe mich absolut gefreut, dass ich schwanger war. Es war für mich, ich habe gar nie gedacht, dass ich schwanger werden könnte. Sie müssen sich schon vorstellen, ich habe quasi Sexualität gar nicht erlebt als Schöpfung, als Schöpfungsakt für neues Leben, sondern das war Spaß, Es war wirklich schwierig, das ist sehr komplex, kann ich schlecht erklären. Mhm. Und plötzlich war ich, Christiane, schwanger und da war ich heimlich unglaublich stolz.
Aber gleichzeitig auch die Angst und das Gefühl, das können wir gar nicht schaffen.
Ja, geht gar nicht. Also wenn das jemand merkt, wenn das jemand weiß, das war wie dann so eine Verdammung, wenn das jemand erfährt, die größte Schande aller Zeiten. Ich hörte ja in der Familie immer, das ist eine wahnsinnige Schande, ein Kind zu kriegen und das kostet Geld und kann man nicht. Also ich hörte ja diese Sachen.
Das heißt für Sie und Ihren Freund damals war die Entscheidung eigentlich klar?
Es war in einer Zeit, ich dachte einfach heimlich, ja, ich freue mich, nach außen hin undenkbar, wirklich unmöglich und das habe ich auch geglaubt.
Aber in der Zeit war ja damals Abtreibung auch in Deutschland verboten. Das heißt, das bedeutete sofort den Weg auch in die Illegalität.
Ja, es bedeutete den Weg in die Illegalität. Der Frank, so hieß der Mann, der hat mir gesagt, wir haben Flaschen gesammelt, weil wir ja überhaupt kein Geld haben, wir waren ja Schüler. Wir hatten kein Geld, da gab es dann noch die Glasflaschen, haben wir Flaschen gesammelt, um Geld zusammenzukratzen, weil wir dann irgendwo Geld herbekommen. Also ich weiß auch noch genau, was es gekostet hat, damals 400 Mark. Und der Franks hat er mir nicht erzählt, er ging wohl in die Altstadt und hat da eine sogenannte Engelmacherin kennengelernt, eine alte Frau, ehemalige Hebamme. die das auch bei Prostituierten gemacht hat. Die wollte das Geld und ich hatte dann einen Termin, war schon im vierten Monat schwanger. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass mein Vater hat im September Geburtstag, da war ich schon, wusste ich schon, ich bin also war ich so stolz und dachte, wenn du wüsstest, Papa, dass ich ein Kind kriege, und habe mich so gefreut, aber ich konnte, weil mein Mund war, ich hätte einfach überhaupt nicht gekonnt aus laut. Die Angst war riesig groß.
Und dann hat ihr Freund eben diese sogenannte Engelmacherin ausfindig gemacht und da sind sie dann hingegangen.
Ich war benommen. Ich habe dann sowieso gemacht, was der gesagt hat. Er war 2 Jahre älter. Und dann bin ich wirklich hingegangen. Im November war das. Nee, es war Anfang Dezember. Bin ich da wirklich hingegangen. Das war sonntags. Alles wirklich sehr schwer gewesen. Es ist heute noch sehr schwer, das so zu erzählen, dass ich... Wir sind morgens dahin gegangen, andere Leute sind in den Gottesdienst gegangen, ich bin dahin gegangen, war morgens um 11. Dann sagte sie, ich soll mich auf den Küchentisch legen. Die machte klassische Musik an, ganz laut, und hat auf dem Herd einen Topf heiß gemacht. Also ich habe mir überhaupt auch nicht vorgestellt, wie das gehen könnte. Dann hat sie gesagt, ich soll mich auf den Küchentisch legen. Dann hat sie so einen Eisengegenstand genommen und dann hat die mir diese heiße Seifenlauge von unten in den Bauch geschüttet, sage ich mal so. Und der Frank stand am Fenster und hat rausgeguckt und dann sagte sie, ja, ich würde dann nachts Wehen kriegen und dann, wenn ich zu arg bluten würde, soll ich ins Krankenhaus gehen. Und da war ich schon sehr, sehr unter Schock. Weil ich traumatisiert bin, aufgestanden, hat mich angezogen, wir sind runtergegangen. Und dann bin ich heimgegangen. Es war dann sehr schwer. Also dann sehen Sie schon, was für eine Kraft diese Angst auch hat. Ich habe wirklich nicht gesprochen, nichts gesagt. Mich abends dann ins Bett gelegt und nachts so um 2 kamen die Wehen. Ich habe richtig hatte furchtbare Wehen gehabt, ganz allein. Ich war da im Bett gelegen und habe nur immer gedacht, es darf niemand rauskriegen. Ich habe sehr stark geblutet, weiß auch noch genau, was das Nachthemd für eine Farbe hatte und so. Und dann kam das Kind raus, dann habe ich es erst in das Nachthemd eingewickelt und dann in die Plastiktüte. Und auch da habe ich nicht um Hilfe, nicht meine Eltern schliefen sozusagen wirklich nebenan im Schlafzimmer. Und ich habe, so groß war dieser Druck und diese Angst, dass ich lieber gestorben wäre. Mir war auch nicht bewusst, dass ich wirklich sterben kann, es war mir eigentlich auch egal. Und morgens hat mich der Frank dann abgeholt. Und was ich halt nie vergessen habe, also bis heute, wo ich sehr viel durch Beichte und so, Gott sei Dank, Hilfe bekommen habe, ich habe dann das eingewickelte Kind in der Plastiktüte in den Mülleimer geworfen, draußen irgendwo in der Straße. Dann habe ich immer noch geblutet und bin halt nicht in die Schule, das hat aber keiner gemerkt. Und bin dann wie betäubt dagelegen. Ich wäre auch nie in ein Krankenhaus gegangen, um mir Hilfe zu holen. Das war unmöglich, Hilfe zu holen für mich. So tabu war das. Ja, und dann habe ich das überlebt. Und dann habe ich halt Schuld und Scham entwickelt. Ich habe mir ja wirklich die Hände schmutzig gemacht, weil ich dachte, was bist du für eine Frau, die das eigene Kind in den Mülleimer wirft.
Das heißt, die Handlungen waren irgendwie so... Fast, das klingt für mich fast ein wenig zwanghaft, fast mechanisch, und aber da unten drunter lief etwas ganz anderes ab.
Ich habe innerlich geschrien, die Seele hat geschrien, stumm geschrien sozusagen.
Das heißt, wenn man von der stumme Schrei, wie so ein bekannter Film darüber heißt, hört, dann ist das nicht nur das Kind damit gemeint, sondern irgendwo, in Ihrem Fall war das auch vor allem die Mutter.
Ich hatte damals, gab Dings, so ein Bild um die Welt von Hiroshima, so eine Frau, die mit einem Kind wegrennt. Da habe ich mich immer gesehen, schreiend laufe ich. Ich hatte das Gefühl, ich sterbe mit dem Kind. Ich bin selber wie mitgestorben. Und habe immer diesen Traum gehabt, das war, glaube ich, ein Titelblatt auf einer Zeitschrift. Das hat mich lange verfolgt, dass ich mit dem Kind schreiend wegrenne.
Ja, Frau Alter, nach dem, was wir eben gehört haben, das scheint ja zunächst einmal das, was diejenigen, die eine legale Abtreibung befürworten, das zu bestätigen. Nämlich, man würde jetzt, wenn man die Geschichte einfach so hört, sagen, wie schrecklich dieses junge Mädchen, halbe Kind noch, Teenie ist völlig allein gewesen in der Situation, keiner hat geholfen, die Abtreibung fand illegal statt mit einer Prozedur, die wirklich nicht nur gefährlich, sondern auch völlig unwürdig ist, und sie durfte nicht darüber reden. Wäre es da nicht viel besser für sie gewesen, wenn sie damals so wie heute die Möglichkeit gehabt hätten, zu einer Beratungsstelle zu gehen? Da wären sie mit ihrer 16-jährigen Schwangerschaft einfach durchgewunken wahrscheinlich und hätten sofort den Schein bekommen. Und dann wäre das Ganze ganz anders aufgefangen gewesen und hätte auch unter ganz anderen medizinischen Umständen stattgefunden. Ist das Problem, das Sie haben von der Abtreibung, nicht eigentlich das Problem, dass es eben so heimlich und illegal stattfinden musste? Das fragt man sich dann.
Nicht nur heimlich und illegal. Ich wollte das, was das Problem war, dass in mir ja dieser Teil war, dass ich dieses Kind wollte. Und ich finde jetzt im Rückblick, dass ich wüsste gar nicht, was für eine Anlaufstelle ich gegangen wäre, wenn ich gesagt hätte, ich möchte dieses Kind haben, helfen Sie mir bitte. Da ziehe ich die Brücke auf heute. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es heute ist. Aber wenn jetzt so eine junge Frau kommt, ein junges Mädchen kommt, sagt, ich möchte das Kind unter allen Umständen, bitte helfen Sie mir. Ich weiß heute von vielen, dass es da dieselben Sätze sind, wie ich sie früher hörte, obwohl es schon so lange her ist. Finanziell zu jung, wie soll das gehen? Also es wird einem schon erst einmal geraten, das kenne ich von jüngeren Frauen, nee, ist gut, überlegen und später, wenn es mal passt, wenn es finanziell ist und. Also diese Beratung, mal leicht ein Kind wegzumachen, das geht schnell von der Hand. Weiß ich jetzt, weil ich mit Frauen zu tun habe, die ungewollt schwanger. Die sagen zwar, sie sind ungewollt schwanger, aber es ist immer dieses Doppelte, ja eigentlich will ich das Kind. Ich bin nur irgendwie jetzt ungewollt schwanger geworden, aber das kann ich niemandem sagen.
Ja. Das heißt also, die Lösung wäre für Sie nicht gewesen, jetzt die Abtreibung in einem anderen Rahmen legal und unter medizinisch sehr viel höherwertigen Umständen vornehmen lassen zu können, um von diesem Trauma wegzukommen, das natürlich unter den Umständen, wie Sie es erlebt haben, hat es die Sache natürlich noch schlimmer gemacht. Aber eigentlich hätten Sie gesagt, was Ihnen geholfen hätte, wäre jemand gewesen, der Ihnen hilft, das Kind zu behalten.
Richtig. Das wäre die Wahrheit gewesen, die ich natürlich niemandem hätte sagen können. Damals nicht, und ich weiß, das ist heute eben auch sehr schwer für junge Leute.
Ich denke, an dieser Stelle, Frau Altmann, hören wir etwas Musik. Sie haben sich für diese Sendung Musik von Johannes Hartl gewünscht. Welchen Titel hören wir jetzt?
Noch nie.
Dann hören wir jetzt dieses Lied und danach geht es weiter in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb mit dem Thema Meine Schattenkinder, eine Geschichte von Abtreibung und Heilung.
Ich habe gewartet und gewacht, wann kommt der Morgen, geht die Nacht, ich will dich sehen, ich will dich sehen.
Meine Schattenkinder in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb hören wir eine Geschichte von Abtreibung und Heilung. Christiane Altmann ist uns zugeschaltet vom Bodensee. Sie hat bei Radio Horeb Sendungen gehört über das Post-Abortion-Syndrom, über Störungen der Seele, auch des Körpers nach Abtreibung, oft noch viele Jahre oder sogar Jahrzehnte später noch von Frauen wahrgenommen, spürbar. Frau Altmann hat durch diese Sendungen eben verstanden, dass ihr das, was sie hatte, Angststörungen, Todesangst, dass die mit dieser Abtreibung in ihrer frühen Jugend, mit 16 ist sie schwanger gewesen, hat dann abgetrieben aus Angst vor dem Alleingelassenwerden mit dieser sie völlig überfordernden Situation, aber dass diese ihre Angstzustände mit der Abtreibung wohl zusammenhängen. Sie ist heute bei uns zu Gast, hat uns erzählt, wie es überhaupt dazu kam, dass sie ein Kind, das sie eigentlich im Tiefsten sich ersehnt hätte, das sie hätte behalten wollen, dann doch hat, wie man es damals auch sagte, wegmachen lassen bei einer sogenannten Engelmacherin damals. Abtreibung war illegal zu dieser Zeit in Deutschland durch Seifenlauge, also eine wirklich peinigende Prozedur auch, aber an sich auch dann hinterher dieses Gefühl, ich sterbe mit dem Kind, das hat sie uns geschildert. Frau Altmann, wie ging es denn dann danach weiter? Also Sie waren da erstmal todunglücklich, haben diese Träume auch gehabt und konnten eigentlich mit niemandem richtig darüber reden. Aber wie ging es dann weiter?
Es ging so weiter, dass ich dann anfing, Tabletten zu nehmen und Alkohol zu trinken. Und dass ich eine Krankenschwesternausbildung gemacht habe. Also ich war irgendwie sehr willensstark. Immer wieder, niemand darf merken, wie es mir wirklich geht. Habe die Ausbildung fertig gemacht, hatte mit meinem Freund, es hat sich so, wir haben dann später geheiratet. Nach außen hin sah das dann irgendwie so aus, durch Tabletten und Alkohol konnte ich das gut verdrängen. Und kam der zweite Einschnitt, dass der Mann, mit dem ich dann auch verheiratet war, tödlich verunglückt ist. Also ich bin dann im Grunde genommen mit 23 Witwe geworden. Und dann kam natürlich trotz dem Alkohol und Tabletten kam natürlich auch, ach, jetzt ist der Mann tot und jetzt da kam wieder diese Stimme, hätte ich doch das Kind behalten. Also immer wieder dieses, ich konnte das ja nicht ganz unterdrücken, immer dieses Kind, das im Schatten war und das dann doch immer hochkam. Aber ich habe dann, da war ich schon weiter fortgeschritten, trotz Arbeit als Krankenschwester im Alkohol und Tabletten und habe das auch weg verdrängt. Hatte verschiedene Männerbeziehungen und diese Leidensgeschichte ging eigentlich mit allem drum und dran, ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, bis 1989, da war ich dann fast 40 und da konnte ich trocken werden und clean werden von den Suchtgeschichten. Und dann kam eben die Abtreibungsgeschichte ganz stark hoch. Ich hatte plötzlich Gewichtsverlust, ich hatte schwere Depressionen, obwohl ich keinen Alkohol trank, kam dann in eine Klinik ins Allgäu. Da habe ich diese wunderbare Erfahrung gemacht. Ich hatte mit Religionen so nicht viel am Hut. Trotzdem hat da der Pastor, der Priester, hat mir das Kind getauft, Rachel. Also das Kind kam jetzt aus dem Schatten. Ich hatte eben so meine Geschichte, die erzählt. Und dann hat er das Kind getauft. Und da dachte ich, ja, das war es jetzt dann für mich. Und,
also für Sie war, für Sie war klar, das war ein Mädchen irgendwie.
Ja.
Und Sie haben es Rachel gekauft.
Ach so, nee, mir dann ist jetzt noch eingefallen, die Engelmacherin hat einen Satz zu mir gesagt, die hat gesagt, das ist ein Mädchen, die hat einen Klumpfuß, das macht nichts, wenn es weg ist. Hat die gesagt, aber die konnte die ja gar nicht wissen. Aber ja, dass es ein Mädchen war, das wusste ich. Also, jedenfalls war das dann die Rachel, die habe ich gekauft und die wurde dann auch da im Allgäu beerdigt. Dann ging es mir so gut, dass ich gleich einen Mann kennengelernt habe.
Entschuldigen Sie, Frau Altmann, Sie haben gesagt, sie wurde im Allgäu beerdigt. Das heißt, das war so eine geistige Weise dann.
Ja, das war geistigerweise.
Das haben Sie richtig eine Zeremonie
also
auch für sich gemacht.
Also sozusagen mit dem Priester aus dem Mülleimer rausgeholt. Ich hatte das gesagt, wie schlimm das für mich ist. Es war plötzlich nur noch schlimm, diese Schuld, dieses gegen mein Innerstes, dass ich dieses Kind wollte und doch trotzdem diese Tat in den Mülleimer werfen. Und das haben wir geistigerweise rausgeholt. Er hat sich die Priesterkleidung angezogen, es wurde getauft. Rachel. Und dann haben wir es noch dann beerdigen müssen, weil es so kurz da war. Und dann fing das große Weinen an bei mir. Ich habe sehr, sehr viel geweint da. Also da kamen endlich diese Tränen. Ich habe davor überhaupt nie geweint. Dann habe ich geweint. Ab da weine, kann ich weinen. Da kamen die Tränen.
Mhm.
Und dann haben wir es halt im Allgäu, da ist eine schöne Städte, da haben wir das geistigerweise an den Herrn, an Gott abgegeben.
Das war für Sie dann doch eine Erleichterung. Danach ging es Ihnen dann besser, nachdem das so...
Eine Erleichterung. Mhm. Also das war für mich eine unglaubliche Erleichterung, dass mein Herz heilen konnte, so ein Stückchen Herzheilung, dass mir vergeben werden, dass das Kind bei Gott ist.
Mhm.
Aber ich konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel anfangen. Aber ich habe das geglaubt, weil ich war da auch im Gottesdienst und da hieß es immer, sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Da musste ich auch immer weinen. Und es war so, das Kind dem Herrn abgeben mit Tränen. Da fing so unbewusst für mich so ein Heilungsprozess an, so ein Kontakt mit Gott.
Und dann sagten Sie, Sie haben kurz angesetzt, dann haben Sie nochmal einen Mann kennengelernt?
Ja, also ich hatte ja sowieso Männerbeziehungen wahllos. Und dann habe ich einen Mann kennengelernt. Also in der Therapie habe ich dann gesagt, in Wirklichkeit will ich eine verbindliche Beziehung. Ich möchte eine Ehe und ich möchte auch noch Kinder. Und dann kam auch dieser Kinderwunsch so stark wieder hoch. Ich möchte ja Kinder. Und die zweite Folge dieser Abtreibung ist, dass ich kinderlos war. Ich sag dazu kinderlos. Und ich ging dann in Untersuchungen und dann habe ich eben in der Medizin schon gehört, ah ja, dann können Sie ja viel Sex haben, ist ja dann egal, Sie kriegen ja keine Kinder. Aber da war wieder das Thema, ich wollte Kinder. Mein Kinderwunsch war sehr stark. Und dann hatte ich mich entschlossen, künstliche Befruchtung, IVF, also In-vitro-Fertilisation zu machen.
Also Sie waren dann verheiratet wieder?
Ich war verheiratet und der Mann war auch einverstanden und wir sind dann in Beratungen gegangen. Und da wusste ich auch noch nicht, wie das ist. Ich habe also jetzt die Erfahrung gemacht, wie steril sauber, wenn alles so sauber ist mit der künstlichen Befruchtung, ich fühlte, es ist nicht in Ordnung, aber ich war ja schon gut drin, es ist nicht in Ordnung, immer zu überspringen. Der Wunsch, dann Kinder zu kriegen und jetzt zeige ich es euch allen, auch dieses Ungeschehen machen wollen, war wieder sehr stark und ich bin eben dahin gegangen. Und dann habe ich diese ganze Prozedur da auch wieder durchgehalten. Und die hatten mir dann gesagt, das hatte auch geklappt. Die haben ja dann die Kinder eingesetzt. Also da wären es Zwillinge gewesen und ich hätte da 7 Kinder gehabt. Und dann kam bei mir wieder diese furchtbare Traurigkeit, die 7 Kinder sind nicht geblieben. Und es war aber alles jetzt sauber, das war steril und weiß und alles macht nichts. Es war alles immer so medizinisch, also es war nicht, da sprach man nicht von Kindern oder von Babys, sondern ja, das sind so Zellen. Aber mich selber, ich hatte da schon einen tieferen Einblick, ich dachte, das sind doch Babys. Und dann fing da nochmal dieses Leid an. Also es ist sehr schwer, da so drüber zu sprechen.
Ja.
Ich weiß also, wie die schmutzige Geschichte ist, die Seifenlaugenabtreibung und jetzt die IVF, diese ganz sterile Geschichte und die Kinder, die auch nicht geblieben sind. Und da waren wieder diese Schuld, dieses Gewissen, dieses, das ist ja gar nicht in einem Liebesakt, das hat ja überhaupt gar nicht wirklich mit Liebe, mit Schöpfung so zu tun. So habe ich gedacht. Und dann fing das Leiden schon wieder an.
Noch ganz kurz, die Tatsache, dass Sie keine Kinder bekommen konnten und vielleicht auch, dass die Kinder nicht geblieben sind, hing das noch mit der Abtreibung zusammen?
Also die Eileiter, die Ärzte hatten mir gesagt, meine beiden Eileiter sind verklebt. Also die sind undurchgängig. Und es wäre eine Folge von Seifenlauge, klar.
Die Kinder sind
und
dann.
Und man wollte mir dann, das war noch ganz am Anfang, man wollte mir dann so künstliche Eileiter einsetzen. Ich sagte ja, aber da hat mir damals eine Frauenärztin abgeraten, das wäre eine ganz schlimme, aufwendige Operation. Und da habe ich dann Angst gekriegt. Also, das habe ich dann doch nicht machen können. Ich habe mich dann für die künstliche Befruchtung entschieden, weil der Kinderwunsch so stark war.
Ich meine, ich frage jetzt noch mal von der anderen Seite her, weil ich mir vorstelle, wenn dann doch ein Kind geblieben wäre, ich meine, wenn dann, das ist immer schwierig, aber glauben Sie, dass die ganze Geschichte dennoch für Sie so schwierig gewesen wäre oder war es vor allem dann auch besonders schwierig, weil die Kinder eben nicht geblieben sind?
Es hat einfach diese Wunde, die noch nicht wirklich verheilt war, weil ich ja bis zu dem Zeitpunkt überhaupt noch keinen Kontakt, sag ich mal, so wie ich es heute habe, zu Jesus. Ich hatte keine Grundlage. Für mich war, ich weiß nicht, das waren wahrscheinlich so kranke Gedanken, dass das alles nur so irgendwie ein medizinisch-biologischer Akt ist und nicht was mit Schöpfung und mit Gott zu tun hat. Das war so abgespalten, kann ich nur so beantworten.
Ich meine, das heißt so, dann, Sie hatten das Gefühl, das stimmt so, das ist eigentlich nicht so in dem Sinne, wie es eigentlich sein sollte. Das Gefühl hatten Sie starr, aber es war dann überlagert eben durch diesen Kinderwunsch. Und also da fühlten Sie sich als Frau so im Zwiespalt.
Ja, so ganz diffus im Zwiespalt. Und dadurch, dass ich so viel verdrängen konnte irgendwie, war das alles so in Unordnung. Also ich fand das eine unglaubliche Unordnung. Innerlich mit Kinder bekommen, Kinder kriegen. Und ich in meiner damaligen Denkweise, ach, wenn ich jetzt Kinder kriege, dann ist ja das andere alles so ungeschehen gemacht. Ich hatte ja nie irgendjemanden, mit dem ich über das so sprechen konnte, was es für seelische Auswirkungen hat.
Ordnung in ihre Gefühle ist dann gekommen, als sie dann nochmal tiefer zum Glauben gefunden haben und vieles für sich einfach dann klarer, besser verstehen konnten. Vielleicht erzählen Sie noch, wie es dazu kam.
Also es kam dann einfach dazu, ich war natürlich in großer Not, dass die Kinder nicht geblieben sind. Und dann habe ich in meiner Art damals immer gebetet, Gott, warum hast du mich verlassen? Ich fühlte mich so von Gott verlassen. Und ich hatte eine große Wut, also ich hatte so eine Wut auf Gott, dass er mich so allein gelassen hat. Und dann kam bei mir, ich konnte mit Gott, so als Gott, nicht viel anfangen, aber mit Jesus. Und ich hatte dann, ich hatte dann einfach plötzlich in großer Not, in vielem Weinen, kam er sozusagen auf mich zu. Es war so, wie wenn er mich aus was rauszieht. Und ich fühlte mich ganz geborgen, weil er auch so gelitten, er hat gelitten. Und plötzlich fühlte ich mich so getröstet. Und dann fing ich an, in Kirchen zu gehen, mich vors Kreuz zu setzen und fand da Ruhe. Ich fand nirgendwo mehr Ruhe. Und ich bin ja durch Gruppenselbsthilfe trocken geworden. Und da haben wir sowieso einen spirituellen Weg. Und ich musste irgendwie eine Beziehung zu Gott, wie ich es mir vorstellen könnte, aufbauen. Und da habe ich erstmal meine Wut auf Gott. Es war mein Einstieg zu Gott, meine Wut, meine Traurigkeit und diese Gottverlassenheit. Und dann kam Jesus ins Spiel. Für mich alleine im Zimmer auf den Knien kam einfach Jesus ins Spiel. Weil ich ja nicht so wie heute, ich konnte darüber nicht sprechen.
Wir hören, das ist schon ein Lebensweg, wo sie sich durchgekämpft haben, auch viel mit viel Kraft und Energie, aber der auch wirklich von tiefem Leiden, man würde vielleicht auch sagen Schicksalsschläge, wie man das so sagen könnte, auch begleitet ist. Und da sagt man ja immer, dieses Leid, das lehrt entweder fluchen oder beten. Man kann bitter drüber werden oder man kann einen Weg mit Gott finden, der auf eine ganz andere Weise irgendwie eine innere Versöhnung und Frieden findet, als jeder andere Weg das kann. Aber man kann durchaus verstehen, wenn man sie hört. Sie haben mir mal früher erzählt, dass ihr Vater Gott gehasst habe wegen seines Schicksals, weil er auch so viel Schweres erlebt hat.
Ja.
Das ist ja ein Weg, der durchaus auch im Raum steht, dass man da verbittert. Aber Sie haben einen anderen Weg gefunden.
So ein Fluchsatz, den ich Gott sei Dank lösen konnte, meines Vaters war, der Mensch ist eine Fehlkonstruktion Gottes. Hat er wirklich oft und sehr oft gesagt. So war der gepolt durch viel, viel Not. Und ich sehe es heute so, also ich selbst habe dann in großer Not, ich wohne einen Kilometer vom Kloster Hegne, habe dann so eine Sehnsucht gehabt, ich will keinen toten Gott, ich will einen lebendigen Gott und habe da am Parkplatz geschlafen. Und bin morgens zu den Schwestern gegangen und habe einfach gesagt, ich brauche Hilfe. Ich kann mit dem toten Gott nichts mehr anfangen. Und da seit da bin ich auch mit einer Schwester schon lange her, mit einer Schwester befreundet, die mich geistlich begleitet. Ich sage zu ihr immer, ich fühle mich von Jesus rausgezogen und die bestätigt mich halt. Also mit ihr kann ich sprechen und die bestätigt mich immer, das ist jetzt mein Weg. Jetzt mache ich einen größeren Sprung zu Radio Horeb. Da kam dann eben diese Todesangst mit der Geschichte von den Jüngern, die schrien vor Angst. Und ich war ja meine Sehnsucht nach dem lebendigen Gott ist, komme ich jetzt wirklich zu Radio Horeb. Es war einfach so, ich schalte das Radio ein und denke, so, jetzt die Sendungen, die ich gehört habe, die gingen zum Teil ans Eingemachte, gerade mit dem Post-Abortion. Und jetzt fühlte ich mich gehört, verstanden und habe gedacht, und jetzt passt das alles zusammen. Und meine Beziehung zu Jesus wurde so eng. Ja, also ich habe die für mich ist es dann auch von außen, von der Vorsehung her, letztes Jahr war das Jahr der Barmherzigkeit. Da habe ich nochmal eine Lebensbeichte ablegen dürfen in der Dreifaltigkeitskirche. Da habe ich die Vergebung erfahren, als der Pastor mir die Hand aufgelegt hat auf den Kopf. Also ich habe da Erfahrungen jetzt gemacht. Aber das ist alles in Gang gebracht worden durch das Radio, weil die Dinge angesprochen wurden, weil ich plötzlich dachte, ich bin ja gar nicht verrückt. Mhm. Das war auch so eine Hemmung, dass ich immer dachte, du bist verrückt, Christiane.
Das heißt, wenn ich mir das so vorstelle, Frau Altmann, ist es vielleicht so ein bisschen so gewesen, Sie haben viele offene Wunden und Fragen gehabt und Gott konnte Ihnen, es wäre so, wie jetzt hätte er Ihnen auf manche Fragen eine Antwort gegeben, einfach durch die Radiosendungen.
Genau.
Das, als ob er dadurch sprechen könnte und Sie spürten dadurch, er ist lebendig, er ist da, er sieht meine Fragen und er antwortet mir.
Und jetzt zur Krönung mache, kann ich mit Ihnen in dieser Radiosendung sprechen. Wenn mir das mal jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, nein, niemals, unmöglich, kann ich nicht, niemals. Also ich war wirklich selbst auch im Schatten, auch ich war ein Schattenkind, niemals werde ich den Mund aufkriegen. Und jetzt merke ich ja, das kann ich ja, das mache ich, weil ich eben auch anderen sagen will, es gibt einen wunderbaren Weg. Auch wenn es schlimm ist, dass man da rauskommt in diesem Post-Abortion-Syndrom, dass es ganz realistisch ist, dass ich nicht verrückt bin oder so. Und dass ich Erfahrungen mit dem lebendigen Gott machen darf, das ist trotz größter Schuld auch oder Teilschuld trotzdem. Und ich habe es dann schon so gemacht, bin ich einfach geheilt, weil ich die Hände ausgestreckt habe. Ich habe Adressen gekriegt, ich bin zu Priestern gefahren. Es war einfach, ich bin selbst in Aktion gekommen und habe das dann gemacht, weil die Blockade weg war, dass ich verrückt sei.
Mhm.
Also mein eigenes Einreden.
Ich denke, Frau Altmann, an der Stelle können wir nochmal ein Musikstück hören und dann... Ja, sind wir gespannt, wenn Sie uns erzählen, wie Sie jetzt mit all dem, was Sie erlebt haben, Ihre Aufgabe sehen. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Christiane Altmann erzählt uns von ihrer Geschichte, die von einer Abtreibung in der Jugend über schwere Not und große Leiden darunter zu einer Heilung später geführt hat, auf einem Glaubensweg. Meine Schattenkinder hat sie diese Geschichte genannt, das Kind, das aus der Abtreibung ein Schattenkind für sie ist, sie begleitet hat und bis heute begleitet. Und dann nochmal 7 Kinder, die eine künstliche Befruchtung ja nicht überlebt haben, die einfach nicht bei ihr geblieben sind, also schwere Nöte. Dennoch hat sie zu Gott gefunden, dem lebendigen Gott, der sie begleitet hat, um aus dieser tiefen Dunkelheit, die sie da umfangen hat, mit diesem ganzen Thema sie herausgeholt hat. Frau Altmann, Sie haben eine wirklich berührende Geschichte. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn Sie anderen davon erzählen, wenn Sie Frauen oder jungen Mädchen begegnen, die vielleicht ungewollt schwanger sind, dass Ihre Geschichte da doch nochmal einiges an Denken auslösen kann. Erleben Sie das so?
Ja, das erlebe ich so. Ich bin ja in Randgruppen tätig und habe viel mit Frauen zu tun, die auch ungewollt schwanger werden. Und da darf ich dann meine Geschichte erzählen. Und habe natürlich die Erfahrung machen dürfen, dass es schon einige Kinder gibt, die auf die Welt kommen durften, weil sie halt da berührt sind von meiner Geschichte. Also ich kann sagen, die dunkle Vergangenheit ist in Gottes Händen ein wertvoller Besitz. Durch die Geschichte kann ich anderen quasi helfen, dass sie sich selbst Hilfe holen, dass es auch Hilfe gibt. Und es ist was ganz Wunderbares. Ich kann sagen heute, ich bin Mutter von 8 Kindern, die im Himmel sind, quicklebendig, beim Herrn unverlierbar geborgen. Heute Morgen hat mich mein Mann gerade angerufen und hat gesagt, wir werden Großeltern. Also ich habe einen Stiefsohn, seine Frau kriegt einen Sohn, habe ich vorhin gerade die Nachricht gehabt. Ich kann mich jetzt freuen, ich erlebe das nicht mehr als fürchterlichen Schlag und so. Und ja, ich hoffe auch, dass jetzt durch die Sendung vielleicht viele ganz viel Mut bekommen, dass für Gott nichts unmöglich ist, dass es wirklich Wendungen gibt im Leben und dass ich unglaublich dankbar bin, jetzt im Nachhinein, dass ich diese Freude empfinde. Ich hätte niemals gedacht, dass auch ich mal so eine Freude empfinden kann, tief innen. So ein Erfülltsein, dass er da ist, dass die Kinder da sein sollen, dass sie nicht im Schatten sein müssen und nicht unterdrückt sein müssen.
Wenn Sie,
ich bin auch sehr berührt, weil die Teresa von Kalkutta so vielen Frauen geholfen hat, also indischen Frauen, die wahrscheinlich so abgetrieben haben wie ich früher, die daran gestorben sind. Also für diese vielen, vielen Frauen, die daran gestorben sind, bete ich auch. Also es gibt mir auch ganz viel Kraft. Es ist einfach ein ganz anderes Leben für mich jetzt, dass ich führen darf. Also diese Gnade, die ich tatsächlich erleben darf, ist für mich richtig erschütternd zum Teil. Wie diese Gnadenströme, ich höre auch Heilungsgebete, diese Gnadenströme, die wirklich fließen, das ist wunderbar für mich.
Wenn Sie von Frauen im sogenannten Schwangerschaftskonflikt hören, was glauben Sie, wenn jetzt von unter unseren Hörern jemand ist, der so eine Frau kennt oder ein junges Mädchen, was brauchen die vor allem? Was ist das Wichtigste für eine Frau in dieser Konfliktsituation nach Ihrer Erfahrung?
Also nach meiner Erfahrung erst einmal, dass das alles in Ordnung ist, dass sie Unterstützung haben, dass sie keine Schande sind, dass sie sich nicht schämen müssen, sondern dass es in Ordnung ist, auch wenn man jünger ist, dass es in Ordnung ist, dass das Kind vielleicht da sein will, dass es in Ordnung ist, dass die Frau in Ordnung ist, dass sie ihre Würde, ihren Wert, dass die da gestützt ist und sagt, nein, das ist in Ordnung, das ist keine Schande.
Wie erklären Sie es sich, dass es doch viele Frauen gibt, die von sich, auch manche tun das, die bekannter, prominenter sind, auch sehr offensiv und öffentlich, die von sich sagen, ich habe abgetrieben und für mich war das der richtige Schritt. Ich fühle mich gar nicht so schrecklich unwohl damit. Das gibt es ja auch.
Ja, ich glaube, das glaube ich nicht. Also ich kenne ja wirklich einige Leute und heimlich, also ich kenne unter vier Augen diese heimliche andere Wahrheit. Das ist ja so, wie wenn man im Wald pfeift, ich habe keine Angst. Es gibt ja so unglaublich viele Leute, die einfach sagen, sie haben gar keine Angst. Das glaube ich, ich sage es jetzt mal ganz frech, das glaube ich einfach nicht. Da ist eine innere Instanz da. Da ist nochmal was ganz anderes.
Also Sie können sich nicht vorstellen, dass wirklich eine Frau sagen kann für sich, das ist für mich nur ein Zellhaufen gewesen. Das ist, ich erinnere mich, ich habe mal mit einer Journalistenkollegin da länger diskutiert, die sagte, das ist für sie Vorstadium von menschlichem Leben. In diesem frühen Stadium, da macht das nichts aus.
Ja, ich für mich glaube einfach ganz fest, es ist ja ein Teil von mir und ich glaube, dass das eingelegt ist von Gott, dass ich, das wäre, ist ja wie Selbstverstümmelung, dass ich mir sehr, wenn mir das nicht bewusst ist, ist es ja was anderes, aber dass ich mir ja selber sehr, sehr weh tue. Und wer tut sich schon gerne selber weh und sagt, das macht mir nichts aus? Das ist, ich glaube, dass das, also das ist mein persönlicher fester Glaube mit viel Erfahrung, dass das nicht stimmt, muss ich einfach sagen. Es mag die Ausnahmen geben, wenn jemand jetzt wirklich, das weiß ich nicht, aber meine persönliche Erfahrung ist dieses heimliche, nein, das ist Leben. Also das ist ja was ganz Tiefes und das Leben geht ja weiter.
Man, es gibt
und
dann,
ja dann, ich dann sage, das macht mir jetzt nichts aus, dass ich jetzt dem Leben hier einfach einen Strich durch die Rechnung mache. Das sind bestimmte Glaubensmuster, die ich vielleicht dann glaube oder Lügenbotschaften, das weiß ich nicht. Aber also ich selber bin einen sehr harten Weg gegangen und sehr tief gegangen. Ich habe ja auch geleugnet. Ich weiß ja, wie es ist, wenn man leugnet.
Sie haben sich auch jetzt nicht deshalb so darunter gelitten und ein so schlechtes Gewissen gehabt, weil Ihnen von jemand von außen das eingeredet hätte.
Überhaupt
das ist ja
nicht.
Der Vorwurf, der sogenannten den Abtreibungsgegnern, wie man sie gerne nennt, oft gemacht wird, dass sie den Frauen ein schlechtes Gewissen einreden.
Nee, überhaupt gar nicht. Ich komme ja so aus der Generation 68er, mein Bauch gehört mir. Ich habe das ja, diese Lügen habe ich ja glauben wollen, aber ich habe es extra so deutlich erzählt. Es war abgespalten, ich habe ja das andere auch gehabt. Ich möchte das Kind und ich war so stolz und so froh, so eine Freude. Die habe ich mir natürlich, das habe ich nicht eingestanden seinerzeit. Ich sage das in voller Wahrheit, dass dieser andere Teil halt auch da war. Und diese Abtreibungsgegner, ich weiß nicht, das halte ich für sehr oberflächlich und sehr, ich sage das jetzt auch mal frech, so richtig blöd, weil die sind noch nicht in die Tiefe gegangen.
Also Sie meinen die Befürworter, Sie meinen die Befürworter.
Ja, ja. Wenn ich meine Geschichte so erzähle, wie ich sie erzähle, kommen die meisten, denen ich das erzähle, ins Grübeln und gucken mich an, die kriegen richtig einen Schreck von mir. Weil auch mit der künstlichen Befruchtung ist ja auch ein ganz brisantes Thema, wo ich erzählen kann, ja, also so, wie es einem da vorgegaukelt wird, das ist nur so eine medizinisch völlig sterile, wie so eine Zahnbehandlung, so an einem vorbeigeht. Also ich selbst kann nur mein eigener Zeuge sein, ich kann das von mir so berichten. Und damit habe ich den Eindruck, dass ich bei manchen offene Türen einstoße.
Ja, also wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass es allen Frauen, die so etwas erleben, genauso gehen wird wie Ihnen, aber es gehört zu der Wahrheit zumindest dazu, dass es so gehen kann und dass vielleicht der ein oder andere in verschiedenen Abschattierungen doch vielleicht auch Ähnliches erleben kann.
Ich habe zum Schluss auch, ich habe zum Beispiel ganz lange Maria mit dem Jesuskind nicht angucken können. Das hat mich aggressiv gemacht, das ging gar nicht, ich wusste nicht warum. Das war ganz schlimm für mich, bis ich durch einen Freund einen ganz anderen Zugang hatte. zur Schwarzen Madonna zum Beispiel und über einen, ich habe von einer Frau damals einen Rosenkranz geschenkt bekommen. Ich habe damit früher gar nichts anfangen können. Und die Frau hatte in dieses Holzkreuz, den habe ich hier vor mir liegen, eine Bisswunde drin, der hat da reingebissen, weil die auch so eine ähnliche Geschichte hat und die das nur mir erzählt hat, wie sehr sie auch unter der Abtreibung erlebt. Ich habe diesen Rosenkranz behalten. Ich hatte damals nicht viel damit am Hut. Heute ist es für mich ganz, ganz wichtig. Diese Bisswunde im Holzkreuz, vielleicht für gewisse Abtreibungsbefürworter, vielleicht spricht dieses Bild Bände, ich weiß es nicht.
Also das, was Sie sagen, es gibt Frauen, die erzählen das nur Ihnen und sonst niemandem. Glauben Sie, dass es da eine größere Dunkelziffer gibt von Frauen, die wirklich sehr leiden, ohne dass es jemand wirklich richtig offiziell mitbekommt?
Ja, das glaube ich.
Ich denke, Frau Altmann, dass wir zum Ende dieser Sendung, da würde ich gerne da gleich Sie noch darum bitten, auch ein Gebet zu sprechen für all die Frauen, die da betroffen sind. Und auch für all diejenigen, die vielleicht noch vor dieser Entscheidungsfrage stehen, kann ich mein Kind behalten? Ich danke Ihnen jetzt erstmal sehr herzlich, dass Sie von Ihrem Weg erzählt haben. Es ist, denke ich, in jedem Fall ein berührender und ein nachdenklich machender Weg, dass Sie den Mut hatten, eben diese so persönliche Geschichte auch mit dem tiefen Schmerz, der damit verbunden ist, mit uns und unseren Hörern zu teilen. Vielen Dank dafür, Frau Altmann.
Ja, ich danke auch und danke fürs Zuhören an die Hörer.
Wenn Sie, liebe Hörer, vielleicht noch zum Schluss, bevor Sie beten, noch der Hinweis, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung weiterreichen möchten, dann können Sie das gerne tun. Sie können eine CD davon bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb unter 08328 921 120. Die Nummer des CD-Dienstes 08328 921 120. Oder Sie schauen im Internet nach, im Podcast von Radio Horeb ist diese Sendung auch online zum Nachhören unter der Rubrik Lebenshilfe im Podcast. Schauen Sie sich einfach, klicken Sie sich etwas durch. Ich denke, Sie werden die Sendung finden oder Sie gehen in der linken Sparte auf Programm ganz unten Sendungssuche und da können Sie dann eingeben Schattenkinder oder Altmann und dann wird diese Sendung von unserer Suchmaschine auch für Sie gesucht. Ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören, wünsche Gottes Segen, alles Gute, wünscht Gabi Fröhlich und Frau Altmann bitten wir am Ende dieser Sendung noch um ein Gebet.
Ja, Jesus, du Lebendiger, du bist stärker als jeder Tod. Ich halte dir jeden Tod entgegen. Jesus, kümmere du dich um all die Frauen, die nicht wissen, was sie machen sollen. Hilf du ihnen, den Weg zu gehen, den Weg gehen können, dass der Wert und die Würde im Ganzen im Leben liegen. Jesus, ich liebe dich und zeig du deine Liebe allen. Amen.
Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.